Messer zu. Still! Licht aus! Augengerade auf! Die Augen links! Hauptmann, melde erst dazu, wie befohlen angetreten.
Jawohl, guten Morgen, dazu.
Guten Morgen, Herr Hauptmann!
25. Januar, 4.55 Uhr. Antreten beim Alpha-Zug von Hauptmann Jannik. Er erteilt seinen Männern letzte Befehle. Sie stehen auf dem Flur vor ihren Stuben. Die Gesichter sind schwer zu lesen im Neonlicht der Deckenlampen. Manchen ist die Müdigkeit anzusehen. Bei anderen scheint so etwas wie Aufbruchsstimmung erkennbar zu sein. Jetzt, wo es losgeht, nach einer nahezu einjährigen Vorbereitungszeit. Nach Wochen auf Truppenübungsplätzen, nach scharfem Schießen und landeskundlichem Unterricht.
Wie vergleicht man das denn? Das ist, als würde man ein Rennen schauen und sieht, wie sein Favoritfahrer auf die Ziellinie zufährt. So kann man das vergleichen. Es ist wirklich sehr viel Spannung dabei. Es ist sehr viel Vorfreude dabei und sehr viel Euphorie, die man für mich spüren kann.
Das ist Alex S. Er ist Hauptgefreiter, 21 Jahre alt. Dunkelbraune Haare, Seitenscheitel. Für Alex geht es zum ersten Mal in deutscher Uniform ins Ausland.
Da habe ich sehr großes Glück, dass ich tatsächlich Kameraden habe, die diesen Einsatz schon gemacht haben, weil ich natürlich sehr viel Tipps und Erfahrungswerte von ihnen geteilt bekomme und mich daran auch weiterentwickeln kann. Tipps und Kniffe helfen immer ganz viel.
Mit dabei sein Kamerad Benjamin F., 31, Bart, Halbglatze, Dienstgrad, Oberstabsgefreiter.
Ich freue mich drauf, wieder zurückzukommen. Ich war 2019 schon und wir haben jetzt lange trainiert, wir sind jetzt lange ausgebildet worden und wir freuen uns natürlich dann, mit den Panzern nach Litauen zu verlegen, um dann dort eben, was wir können, zu zeigen.
Die Männer sind Teil einer vierköpfigen Kampfpanzerbesatzung. Benjamin ist der Fahrer, Alex der Richtschütze. Er visiert Ziele an. Im Schein von Straßenlaternen lassen Benjamin und die anderen Kraftfahrer die Panzermotoren an. Die Männer, die oben aus den Luken schauen, setzen Schutzbrillen auf. Sie verhüllen Mund und Nase, um sich vor dem kalten Fahrtwind zu schützen. Orangefarbene Warnleuchten blitzen durch die Nacht. Der Boden vibriert, als die gut 64 Tonnen schweren Leopard-Kampfpanzer losrollen, einer nach dem anderen. Hinaus aus der Kaserne zum nächsten Bahnhof, zu einer Uhrzeit, zu der die Bevölkerung kaum Notiz nimmt von der Kolonne.
Alpha, vollzählig. 1, vollzählig. 2, vollzählig. 3, vollzählig. Charlie 1.
An diesem Januarmorgen verladen die Männer und Frauen des Panzerbataillons 104 aus Pfreimd in der Oberpfalz ihre Panzer auf einen Güterzug. Sein Ziel? Rukla, Litauen. Luftlinie rund 1030 Kilometer. Die Ostflanke der NATO schützen, Präsenz zeigen. Das ist der Auftrag der rund 300 Angehörigen des Oberpfälzer Panzerbataillons, die sich mit 16 Leoparden und dutzenden anderen Fahrzeugen auf den Weg machen. 6 Monate werden sie bleiben, dann sind die nächsten dran.
Die Aufregung steigt schon. Das ist ja auch mein erster Einsatz. Nichtsdestotrotz, die Vorfreude steigt auch. Wenn zu Hause dann alles geregelt wurde, was es auch ist, dann hat man den Kopf frei und man kann sich auf den Dienst konzentrieren und dort dann auch jeden Tag Fortschritte erleben. Also ich habe mich ja aktiv für den Soldatenberuf entschieden und da war mir ja durchaus klar, dass irgendwelche Herausforderungen in Zukunft kommen könnten oder instabile Lagen und dementsprechend habe ich mich ja schon vorher damit befasst und da gehe ich mit einem ruhigen Gefühl nach Litauen und meine Soldaten ebenfalls.
Am Bahnhof weist Hauptmann Jannik den Fahrer seines Panzers ein. Dessen Sicht im Nahbereich ist eingeschränkt. Er muss sich auf den Hauptmann verlassen. Der gibt Handzeichen, korrigiert die Richtung des Panzers, als der auf die Bahn rollt. Er muss genau richtig stehen. Der Leopard ist breiter als der Waggon. Die Ketten stehen über. Die 5000 Einwohnerstadt Pfreimd wurde 1971 zu einem Standort der Bundeswehr. Panzer waren hier von Anfang an stationiert. Das Wappen des Bataillons ziert gar den Brunnen auf dem Marktplatz. Mit der Truppe kam Geld in die Region. Damals war die östliche Grenze des NATO-Gebiets nicht weit. Ein möglicher Einsatzraum der Soldaten lag praktisch vor der Haustür, an der bayerisch-tschechischen Grenze. Eine Stationierung hier in der Oberpfalz folgte der Logik der Abschreckung und sollte so nach NATO-Lesart helfen, einen Krieg zu verhindern. Insofern ähnelt die heutige Rolle der Pfreimder Soldaten in Litauen der historischen. Heute liegt die Grenze des NATO-Gebiets nicht mehr in unmittelbarer Nähe deutscher Kasernen, sondern mehr als 1000 Kilometer östlich. Deshalb der Marschbefehl nach Rukla. Seit 2017 führt Deutschland hier einen Gefechtsverband der NATO mit aktuell bis zu 1700 Soldatinnen und Soldaten an. Mehrere Länder stellen Truppen. Sie rotieren alle paar Monate. EFP, Enhanced Forward Presence, heißt die Mission. Verstärkte vorne Präsenz. Es ist eine Art Stolperdraht. Ein Angriff hier würde den Bündnisfall der gesamten NATO auslösen. Das militärische Engagement der Bundeswehr in Litauen soll sich aber in den kommenden 3 Jahren grundlegend ändern. Berlin-Schönefeld, 8. April. Auf dem Regierungsflughafen trifft Verteidigungsminister Boris Pistorius ein. Der Regierungsflughafen, im Wesentlichen ist das eine Schalterhalle mit Abfertigungsbereich für deutsche Regierungsflüge oder Staatsgäste. An diesem Montag stehen hier 21 Männer in Tarnuniform und einige Zivilangestellte. Umringt von Kamerateams, Fotografen und Reportern. Draußen auf dem Rollfeld steht ein grauer Airbus A400M der Luftwaffe bereit. Die Transportmaschine soll die Männer nach Litauen bringen. Sie bilden das Vorkommando, das vor Ort erste Pflöcke einschlagen soll für die dauerhafte Stationierung einer Panzerbrigade mit rund 4.800 Soldatinnen und Soldaten. So etwas gab es nie zuvor in der Geschichte der Bundeswehr.
Sie alle haben sich freiwillig gemeldet, dafür vielen Dank, echter Pioniergeist. Und ja, ich weiß, es ist noch einiges zu tun, auch vor Ort. Die Infrastruktur muss passen, die Kasernen müssen da sein, die Unterkünfte, die Wohnungen. Vieles ist noch zu tun auf litauischer Seite und wir, das kann ich Ihnen versichern, werden alles tun, die Brigade von Anfang an so auszustatten, wie sie ausgestattet sein muss.
Auf dem Rollfeld stellen sich die Männer mit dem Minister vor der Propellermaschine zum Gruppenfoto auf. Beim Einsteigen über die Rampe am Heck schüttelt Pistorius jedem die Hand, winkt kurz hinterher, als der Letzte an Bord geht, lächelt. Die Litauen-Brigade ist sein Projekt. Schon jetzt ist sie mit der Amtszeit von Pistorius verbunden. Im Inneren der Maschine lassen sich die Angehörigen des Vorkommandos in Stoffsitze fallen, schnallen sich an mit roten Gurten, die an die Sicherheitsgurte in Rennautos erinnern. Ohrenstöpsel machen die Runde. Die Crew gibt die Sicherheitsbestimmungen durch. Mit dabei Oberst André Hastenrath, graue Haare, Bürstenhaarschnitt. Hastenrath steht an der Spitze des Vorkommandos. Litauen kennt er. Doch den Job, den er nun hat, hatte nie zuvor ein anderer deutscher Stabsoffizier.
Das ist ein Stück weit auf jeden Fall das, was jeden Soldaten, glaube ich, reizt. Ja, wir sagen ja oftmals, besser im ersten oder im letzten Kontingent. Ja, also was Neues aufzubauen, ist es, glaube ich, das, was jeden hier reizt. Wir können selber die Dinge gestalten und ich glaube, das ist ein Stück weit ein Riesenvorteil, den wir jetzt haben.
Er und seine Männer betreten Neuland. Alle sind Spezialisten, etwa ITler, Logistiker, auch ein Presseoffizier ist dabei. Oberfeldwebel Patrick ist Personaler, hat den Standort Pfreimd in der Oberpfalz für die Aufgabe in Litauen verlassen.
Also da es sich hierbei um ein historisches Ereignis für Deutschland handelt, habe ich mich tatsächlich einfach dazu berufen gefühlt und so einen innerlichen Drang dazu gehabt, da mitzumachen. Und deswegen habe ich mich dafür beworben, weil Teil von was Neuem, was Großem zu sein, ich weiß nicht, das ist so ein persönliches Ziel einfach gewesen. Und das ist schön, dass die Bundeswehr jetzt auch diesen Wandel betreibt und jetzt davor prescht. Sehr geehrte Fluggäste,
die Anschnallzeichen sind höher. Ankunft in Vilnius, der litauischen Hauptstadt. Zeitunterschied 1 Stunde. Auch hier Medienrummel. Kamerateams, Fotografen. Das Interesse an den deutschen Plänen ist groß. Pistorius, litauischer Amtskollege, empfängt die deutschen Soldaten.
Ich habe in der Schule deutsche Sprache gelernt. Ankunft auf Forwardstruppe, das ist sehr wichtig für uns. Ihre militärische Präsenz, das ist Beweis der deutschen Zuverlässigkeit. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. Für die ganze Region. Auch ich möchte sagen, dass 85% des litauischen Gesellschaft unterstützt militärische Präsenz der deutschen Soldaten in Litauen.
Die litauische Regierung hatte infolge der breit angelegten russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar 2022 zunächst Druck auf die Bundesregierung ausgeübt, die Truppen zu verstärken. Kanzler Scholz ließ daraufhin zusätzlich zur bestehenden NATO-Mission EFP eine Heeresbrigade in Deutschland bereithalten, die einen kleinen Stab nach Litauen schickte. Die Pläne zur dauerhaften Stationierung verkündete Verteidigungsminister Pistorius dann im vergangenen Juni. Für viele eine Überraschung. Der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, Chef der über 60.000 Soldatinnen und Soldaten, erinnert sich noch gut an den Tag. Mais ist mit dem Vorkommando nach Litauen gereist.
Eine permanente Stationierung ist schon mal auch von der Organisation her eine Vereinfachung. Und dazu kommt natürlich, dass wir uns, was diese Brigade angeht, die Verlegezeiten sparen. Ja, wir haben ja bisher darauf geplant, eine Brigade in Deutschland verfügbar zu halten, darauf vertrauen, dass es gewisse Indikatoren und Warnungen gibt, die dann eine Alarmierung auslösen. Dann kommt die Verlegung und eine schwere Brigade hierher zu verlegen, ist ein hoher logistischer Aufwand, hohe Bindung von Transportkapazitäten. Und das umgehen wir jetzt im Prinzip operationell damit, die Brigade hier zu stationieren. Sie gibt also dem Truppenführer deutlich mehr in die Hand sofort, als das durch eine zu verlegende Brigade der Fall wäre.
Die Truppen wären da. Eine Verlegung aus Deutschland hingegen könnte zu lange dauern. Schließlich könnte ein Angriff oder ein Einsickern irregulärer Kräfte, sogenannter grüner Männchen, wie 2014 auf der Krim etwa, spontaner erfolgen, ohne Vorankündigung. Und Litauen selbst hat nur rund 16.000 Heeressoldaten. Es grenzt an die russische Exklave Kaliningrad und an den russischen Vasallenstaat Belarus. Viele Litauer fürchten, dass Putins Truppen als nächstes in ihr Land einmarschieren könnten. Zumal der russische Präsident unentwegt von einem größeren Einflussgebiet schwadroniert und weil er Völkerrecht missachtet und nicht zögert, in der Ukraine zivile Ziele bombardieren zu lassen. Die Energieversorgung, Kirchen, Krankenhäuser. Bei vielen Balten sitzt zudem das Trauma der frühen 90er tief. Litauen erklärte sich 1991 für unabhängig. Daraufhin schickte Moskau Panzer sowie Fallschirmjäger und befahl einen Überfall auf die Hauptstadt, um den Einfluss auf die einstige Sowjetrepublik wiederherzustellen. Doch der Vorstoß schlug letztlich fehl. Seit 2004 ist Litauen Mitglied in NATO und EU, genau wie Lettland und Estland. Geht es nach Verteidigungsminister Pistorius, so muss Deutschland nun in die Rolle schlüpfen, die NATO-Partner im Kalten Krieg in Westdeutschland hatten. Sie waren Schutzmächte, schickten Soldaten und Material dorthin, wo früher einmal die Grenze des Bündnisgebietes verlief, um es im Fall der Fälle zu verteidigen. Absprachen, die Russland und die NATO in den 90er Jahren im Rahmen der Grundakte getroffen haben, schlossen dauerhafte Truppenstationierungen noch aus. Nach Lesart der Bundesregierung hat Russland diese Vereinbarung durch seinen massiven Angriff auf die Ukraine 2022 aber obsolet gemacht. Wiedersehen mit dem Vorkommando, das die Aufstellung der neuen deutschen Heeresbrigade in Litauen vorbereiten soll. Wenige Tage nach der Ankunft im Land. Ortstermin in einem modernen Bürohochhaus am Rande des Zentrums von Vilnius, der litauischen Hauptstadt. Draußen parken Militärlastwagen mit deutschen Kennzeichen. Drinnen, im Foyer, gibt es Sitzecken zum Arbeiten. Ein Offizier kommt aus einem Bistro, geht in Flecktarnuniform zu den Aufzügen. Er fällt auf in der zivilen Umgebung, in der Angestellte hier ebenfalls ansässiger Firmen höchstens Business Casual tragen. In einem Großraumbüro, ein paar Stockwerke höher, empfängt Oberst André Hastenrath. Er führt das Vorkommando. An den Wänden stehen Alukisten und olivgrüne Taschen mit dem Gepäck der Soldaten. Auf den Tischen Pappkartons neben Laptops.
Wenn man sich hier ein bisschen umschaut, sieht man ja, dass wir gerade bei den Anfängen der Arbeit sind. Das Gepäck ist angekommen, die ersten Spinde sind angekommen, die Computer sind, Laptops sind da. Wir stellen Führungs- und Arbeitsbereitschaft her. Es werden lange Tage werden, aber das war jedem von uns auch klar. Also die Euphorie ist da.
Anders als wohl jede Kaserne hat das Gebäude eine Dachterrasse. Unten dröhnt der Verkehr. Von oben schweift der Blick über Vilnius. Moderne Bürokomplexe mit Glasfassaden auf der einen, die Altstadt auf der anderen Seite. An einigen öffentlichen Gebäuden wehen nicht nur die Fahnen Litauens und der Europäischen Union, sondern auch die der NATO. Hier zu sein, als deutscher Stabsoffizier, das macht für André Hastenrath Sinn.
Die Sinnhaftigkeit von dem, was wir hier tun, ich glaube, die ist in dem militärischen Leben selten so sinnhaft gewesen, wie sie hier ist. Ja, dafür sind wir doch Soldaten geworden, ja, um Frieden und Freiheit zu schützen. So, und wo wäre das im NATO-Rahmen besser zu gewährleisten, als wir momentan an der Ostflanke?
Der Oberst erinnert sich noch an den Überraschungsmoment, als die Pläne für die Stationierung bekannt wurden, im Juni vor einem Jahr.
Mag jetzt komisch klingen, aber damals habe ich schon gesagt, Mensch, das würde mir wahrscheinlich sehr, sehr gut gefallen, wenn Kräfte in Litauen aufgestellt werden, dann dabei zu sein. Also so habe ich den Moment wahrgenommen, war natürlich genauso überrascht, glaube ich, wie viele andere auch, dass wir diesen Schritt wagen.
Etwa 160 Kilometer westlich der litauischen Hauptstadt verläuft die Grenze zu Russlands Exklave Kaliningrad. Bis zur belarussischen Grenze sind es nur etwas mehr als 30 Kilometer. Die belarussische Regierung ist Putin treu. Ebenfalls etwa 30 Kilometer entfernt von der Grenze nach Belarus liegt das litauische Dorf Rudninkai. Rund 500 Einwohner, einstöckige Holzhäuser, eine Kirche, zwei kleine Lebensmittelgeschäfte. Die Straßen nur teilweise befestigt, Lastwagen wirbeln Staub auf. Auf dem örtlichen Truppenübungsplatz wird gebaut, Zufahrtswege werden asphaltiert. Rudninkai soll Hauptstationierungsort der deutschen Brigade werden, mit ihren rund 4.800 Soldatinnen und Soldaten und etwa 200 Zivilbeschäftigten.
Hier müssen wir sehen, warum sind wir hier. Ja. Und hier soll ja mal der, ich sag mal, vielleicht der Lebensort werden für viele Kräfte und deren Familien. Aber wenn wir uns konzentrieren auf Kriegstüchtigkeit, sind dort die besten Übungsmöglichkeiten und die werden dort geschaffen werden. Weil am Ende muss der Soldat und die Soldatin, die Gemeinschaft, der Zug, die Kompanie, muss in Übung gehalten werden. Und dafür schaffen wir in Pabrade, in Rudnikai, die besten Möglichkeiten.
Pabrade ist ein weiterer großer Übungsplatz im Land. Ein Teil der Brigade wird aber weiterhin den Standort Rukla nutzen, der aktuell die Truppen der NATO-Mission EFP beheimatet. Das Panzerbataillon aus Pfreimd also. In Rukla sollen multinationale Kontingente weiter so rotieren wie bisher und auch Teil der Brigade sein. Das Verlegen wird damit ständig weitergeübt. In Hastenraths Augen ein Vorteil. Aus Deutschland sollen zwei komplette Bataillone umziehen. Eines davon ist das Panzergrenadierbataillon 122 aus Oberfichtach im Bayerischen Wald. Klar ist, Verteidigungsminister Pistorius setzt auf Freiwillige. Befohlen werden soll der Dienst in Litauen nur dann, wenn sich nicht genügend melden, um die Brigade bis Ende 2027 einsatzbereit zu bekommen. Dem Vernehmen nach schieben bislang noch viele Soldatinnen und Soldaten eine Entscheidung hinaus, bis die Rahmenbedingungen klar sind, die Besoldung etwa. Oberst André Hastenrath spricht ein paar der weiteren offenen Fragen an, auf die vorrangig die Politik Antworten finden muss.
Ein Faktor der Attraktivität dazu ist sicherlich zu ermöglichen, dass Familie mitgezogen werden kann. Das wird jeweils aber immer eine individuelle Entscheidung sein. Deswegen tun wir uns ja auch so schwer, wirklich zu ermessen, wer und wie viele nehmen denn jeweils die Familien mit. Aber die Voraussetzungen dafür müssen klar sein. Das muss der Wohnungsmarkt hergeben. Das war jetzt für uns 20, wird das keine Herausforderung sein, das relativ schnell hier zu bewerkstelligen. Ich denke auch für die nächsten 100 nicht. Ja, aber dann geht es ja weiter. Schulabschlüsse, sind die in Deutschland anerkannt? Werden die anerkannt? Wie ist die Hauptfächerbelegung? Also da gibt es eine Menge von kleinteiligen Dingen, die wirklich aber dazu führen, dass jede Familie dann schlussendlich für sich entscheiden kann. Ich gehe mit meinem Partner oder Partnerin und mache das hier für einen gewissen Zeitraum.
Dazu kommt, die Bundeswehr selbst wird priorisieren müssen. Sie muss Material und Munition dorthin verlagern, wo es im Sinne der Abschreckungsdoktrin gebraucht wird. Also hin zur Litauenbrigade. Und das nach Jahrzehnten, in denen eher ab- statt aufgerüstet wurde. In denen mancher Verband immer noch auf neues Gerät wartet. Das Projekt wird also einen langen Atem brauchen, wenn es gelingen soll. Und Rückhalt über die Legislaturperiode hinaus, vor allem im Hinblick auf die Finanzierung, um die die Ampelkoalition längst ringt. Für etliche Beobachter ist die Litauen-Brigade deshalb ein Gradmesser, eine Anzeige, auf der sich ablesen lässt, ob es klappt mit der militärischen Zeitenwende.
So, Endverbinder abschlagen. Spinnen dran.
Es ist Anfang April, als wir die Männer und Frauen des Panzerbataillons 104 aus Pfreimd in der Oberpfalz nach ihrer Verlegung wieder treffen. In Ruckla. Hauptgefreiter Alex S. schraubt an einem Leopardpanzer. Er und seine Kameraden sind mitten bei der Wartung. Der Hauptgefreite wischt sich Schweißperlen von der Stirn.
Man muss sich das so vorstellen, die Kette und hinten unsere Zahngrenze, wo die Kette sozusagen aufgeführt ist oder aufgefädelt, nennen wir es mal so. Da wirkt ja sehr viel Kraft drauf und das nutzt sich dann nach einer Zeit ab. Gerade hier ist es relativ sandig, da nutzen sich dann die Zahngrenze zum Beispiel schneller ab. Und die kann man dann drehen oder gar tauschen und das haben wir jetzt gemacht. Sozusagen, dass man auch verhindern kann, dass die Kette dann vom Zahnkranz irgendwann rutscht, wenn er zu sehr abgenutzt ist.
Zu dritt heben die Männer die Panzerkette an. Alex S. bläst die Backen auf, schwitzt. Solche Arbeiten muss eine Panzerbesatzung selbst ausführen können. Notfalls im Gelände.
Wir hatten eine sehr intensive Vorausbildung und das merkt man jetzt ganz deutlich. Ich bin ganz, ganz stolz auf meine Männer und Frauen, dass sie einen ganz, ganz ausgezeichneten Job machen und man merkt jetzt wirklich, dass die Ausbildung sich ausgezahlt hat.
Sagt Oberstleutnant Marek Krüger. Zu Hause ist er der Kommandeur des Oberpfälzer Panzerbataillons. In Litauen steht der ganze NATO-Gefechtsverband unter seinem Befehl. Das heißt, Krüger führt bis zu 1700 Männer und Frauen aus verschiedenen Ländern, statt rund 400 wie in der Heimat. Er ist für ihre Ausbildung verantwortlich, muss den Verband zusammenwachsen lassen.
Ich würde sagen, zum einen ist es Demut vor der verantwortungsvollen Aufgabe. Zum anderen aber auch Stolz darauf, was die Männer und Frauen hier jeden Tag leisten. Das halte ich nicht für selbstverständlich. Auch in den zeitlichen Belastungen, in der Übungsintensität, die wir machen, das halte ich nicht für selbstverständlich, was die Männer und Frauen jeden Tag leisten.
Ein Großteil des NATO-Verbandes muss immer da sein und prinzipiell einsatzbereit. Rund um die Uhr für den Fall der Fälle. Die Übungsintensität gilt als hoch, Material und Munition als vorhanden. Bedingungen, die die Mission besonders machen, wie immer wieder aus Heereskreisen zu hören ist.
Das ist halt ein Einzelstuhl, ne?
Wiedersehen mit Zugführer Hauptmann Jannik am Abend. Er führt uns in seine Stube.
Dann kommt mal rein. Zu meiner Rechten, das ist das Gepäck, was wir mitnehmen würden bei einer Alarmierung. Ich habe hier meine Weste, das ist für den Gefechtsanzug, genauso wie mein Helm.
Macht es was mit einem, wenn man sich darauf einstellt, so ständig alarmbereit zu sein, so ständig parat zu sein?
Also was ich merke, ich habe mein Diensthandy 24/7 am Mann und den Klingelton, den kann ich langsam nicht mehr hören. Aber ansonsten, also die Spannung, die ist zwar da, man weiß ja, wofür man hier ist, aber an und für sich gewöhnt man sich daran. Aber der Ernst der Situation ist auch meinen ganzen Soldaten bewusst.
Der Raum ist schmal. Spind, Bett und Schreibtisch stehen darin. Die Wände sind in einem hellen Gelbton gestrichen. Linoleumboden. Bei Hauptmann Jannik hängen Pläne, Karten und Listen an der Wand. Auf dem Fensterbrett Bücher, Boxhandschuhe, ein Ventilator. Eine Einzelstube hat nur er als Zugführer. In den anderen Stuben haben die Männer die Spinde mitunter so platziert, dass sie die Räume teilen. In Freiräume dazwischen haben sie Wolldecken gehängt. So entsteht etwas Privatsphäre für jeden Einzelnen, der hier 6 Monate verbringt. Für die dauerhafte Unterbringung einer Brigade am künftigen Standort Rudninkai sollte Ruckla aber besser kein Vorbild sein. Das ist immer wieder aus Kreisen hochrangiger Offiziere zu hören. Wer mehrere Jahre statt einiger Monate in Litauen dient, dürfe mehr erwarten. Für Verstimmung am Standort Ruckla sorgte etwa wiederholt die Verpflegung durch die litauische Truppenküche. Beschwerden dazu erreichten gar die Wehrbeauftragte des Bundestages. In Ruckla gebe es eben litauischen Knorpelbiber. So nennt ein Soldat vor Ort ein Fleischgericht. Form und Farbe sind nur schwer zu beschreiben.
Kurz zur Geländeorientierung im Norden, was ist wichtig? Dort weiter in Verlängerung bis zur Waldkante. Dort eine Schneise, dort vermutete Einbruchstelle des Feindes, Hauptangriffsachse. Weiter im Westen.
Zwei Tage später auf dem nahen Truppenübungsplatz. Hauptmann Janik weist seinen Zug in die Lage ein. Ein Manöver hat begonnen. Janik trägt jetzt Schutzweste und Gefechtshelm. Das Gesicht hat er schwarz geschminkt. Die Männer stehen auf einer Art Sanddüne zwischen Kiefern, von wo aus sie einen guten Überblick haben. Mit Kreide haben sie eine Karte auf eine Plane gemalt. Jeder muss wissen, wo er selbst ist und wo die anderen sind. Straßen und Geländeabschnitte haben Namen verpasst bekommen.
Eigene Lage. Was machen wir? First BC stellt her Verteidigungsbereitschaft bis morgen 6 Uhr. Charlie-Zeit. Wir zerschlagen die zweite Staffel der BTG und weichen dann auf Befehl über die Route Blue aus, um dort dann in der TAA 1 Folgeversorgung durchzuführen und als Reserve der Battle Group weiter eingesetzt zu werden.
Die Panzerbesatzungen erwarten einen gegnerischen Angriff. Sie sollen sich bereithalten, Stellungen erkunden und dann den Angriff verzögern. So lange, bis der Feind an einer bestimmten Linie gestoppt und vernichtet werden kann.
Ja, wir haben den Auftrag, hier Präsenz zu zeigen. Und im Fall der Fälle sind wir hier dafür da, keinen Zentimeter NATO herauszurücken. Und wir verteidigen bzw. verzögern hier diesen Bereich. Dementsprechend üben wir auch dafür.
Der Hauptmann blickt ebenso ernst wie bestimmt, als er diese Sätze sagt. Die Manöver hier in Litauen dürften noch zunehmen in der nächsten Zeit. Die NATO übt aktuell in Dimensionen, wie sie seit Ende des Kalten Krieges nicht mehr üblich waren. Angesichts der Tatsache, dass Russland einen brutalen Angriffskrieg führt, verstärkt das Bündnis seine Aktivitäten. Wladimir Putin scheint damit das Gegenteil von dem erreicht zu haben, was er eigentlich angestrebt hat. Die NATO-Präsenz ist entlang der Ostgrenzen gewachsen. Die Allianz strengt sich an, ihre Truppen zu verstärken und in der Region dauerhaft zu stationieren. Ende 2027 soll die Brigade aus Deutschland einsatzbereit sein. Als klares Signal an Moskau, bis hierher und nicht weiter.
Wir sind Niklas Fischer
und Hannes Liebrandt. Wir sind Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und in unserem Podcast Tatortgeschichte blicken wir zurück auf bekannte und unbekannte Verbrechen aus der Vergangenheit.
Bei uns können Sie miterleben, wie der junge Josef Stalin als Bankräuber Karriere gemacht hat oder wie Erich Mielke vom Polizistenmörder zum Architekten der Stasi geworden ist.
Vieles von dem, was damals passiert ist, beschäftigt uns bis heute. Wenn Sie hören wollen, wie True Crime auf History trifft, dann sind Sie bei uns genau richtig. Tatortgeschichte finden Sie auch in der ARD-Audiothek.